Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies zu einer neuen Folge über die Zukunft der Agenturen. Heute mit dem wirklich tollen Duo aus Liane Siebenhaar und Fabian Frese von Kollerebbe. Ja, hallo ihr zwei, herzlich willkommen jetzt nochmal ganz offiziell. Ich freue mich total, dass wir uns heute Zeit genommen haben, ein bisschen über die Zukunft zu sinnieren, über Chancen, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Learnings, all das zusammen zu sprechen und hoffentlich ein paar gute Impulse in die Branche zurückzugeben. Ganz toll, dass ihr da seid.
Hallo Kim, danke für die Einladung.
Genau, vielen Dank, wir freuen uns.
Ich mich auch. Und bevor wir richtig eintauchen, gibt es sozusagen einen kurzen Deep Dive in eurer beider Vita. Ich starte logischerweise Ladies First mit der lieben Liane. Einmal, um ganz kurz eine Einordnung zu geben, wo kommt ihr her oder wohin hat euch euer bisheriger Weg eigentlich geführt? Und zwar, ich glaube, das wissen wir alle noch, weil die Presse noch gar nicht so lange her ist. Liane, du warst die letzten 3 oder 4 Jahre bei Snap als Creative Strategy Lead für die Dachregion und bist jetzt gerade erst, also Jahresende, roundabout um den Jahreswechsel, zu Kollerebbe gekommen als Strategiegeschäftsführerin für den Bereich Creative Strategy, aber auch digitale Strategien. Das ist, glaube ich, ja auch dein Herzensthema. Mhm. Und du warst eigentlich Zeit deines Lebens Kreativstrategin. Bei unterschiedlichsten Agenturen hast du also auch ganz unterschiedliche Backgrounds, Kulturen, Agentur-DNAs kennengelernt. Nämlich bei Mother London, Code and Theory, auch bei LLR und ganz zu Beginn und dann wieder ganz zum Ende, also absolute Wiederholungstäterin bei Jung von Matt. Genau, und jetzt, wie gesagt, in der neuen Position seit einigen Monaten, aber gleichzeitig auch mit einem vollen Zettel voller spannender Aufgaben. Da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer rein, das interessiert mich total. Und der Fabi ist seit 2014, das finde ich auch beeindruckend, schon richtig richtig lange Kreativ-GF bei Kollerebbe und davor auch ähnlich lange eigentlich 8 Jahre bei Jung von Matt Alster, zuletzt auch als GF. Und Fabi, was ich so spannend fand, weil das ist ja eigentlich ein Großteil deiner Zeit, ne? Das ist ja so quasi, die Berufszeit ist so hälftig in Jung von Matt und Kollerebbe aufgeteilt. Das heißt, im positiven Sinne bist du ein super loyales treues Tourmädchen, aber wirklich positiv gemeint. Und spannend fand ich, dass du dir bei dem, also klar, davor warst du auch noch bei Shift und RGA London, aber du hast dir bei dem Wechsel dieser beiden längsten Stationen so ein Innovationsjahr gegeben. So hast du es, glaube ich, damals zum Start bei Kollerebbe auch genannt.
Ja, ich fand, das klang ganz gut.
Also klingt doch super.
Also besser als nichts tun halt.
Ja. Aber das wäre meine Frage, genau, ist es einfach vermarktungsseitig super klug verpackt gewesen oder hast du wirklich gesagt, ich will nochmal alles aufnehmen, was geht, nochmal ganz andere Sachen kennenlernen nach so einer langen Zeit Jung von Matt, bevor ich mich in die nächste lange Phase begebe?
Ja, das war so der Beweggrund, also dass ich gesagt habe, ich muss mal raus, das war so diese, wo es mit digital halt richtig zur Sache ging, mit digitaler Kommunikation. Ich habe gemerkt, dass ich in dieser Management-Rolle, in der ich da war bei Jung von Matt, die hat mir zwar Spaß gemacht, aber andererseits hat mich das auch irgendwie so davon abgehalten, alles mich mit allem anderen zu beschäftigen. Und ich habe dann gemerkt, dass irgendwie die Junioren mehr wussten als ich oder dass meine Kunden mehr wussten. Das ist dann noch gefährlicher. Und dann bin ich wirklich rausgegangen und habe Praktika gemacht und mich mit Stefan Walz, ein ganz toller Kreativer, den ich noch damals kannte, von dem Format, mit dem in ein Büro gesetzt und mir alles abgeguckt, was der so macht. Mhm. Und die Zeit war super.
War dir zu dem Zeitpunkt schon klar, dass du dann zu Kollerebbe gehen wirst oder hat sich das dann tatsächlich im Zuge dieses Jahres ergeben?
Nee, das war mir noch nicht klar. Ich habe dann irgendwann generell überlegt, was ich mache. Also ob ich einen eigenen Laden mache, aber ich war nie so der Typ, der unbedingt seinen Namen an auf irgendeiner Visitenkarte stehen haben musste als Firmenname und wusste auch gar nicht, ob ich überhaupt noch in so eine Agentur möchte oder so. Und dann habe ich irgendwann Stefan Kollek hatte ich schon länger und mochte die Agentur mal, weil die mir halt menschlich total nah war und gut gefallen hat, wieder mit Mitarbeitern umgegangen wird und was da für eine Philosophie dahinter steckt. Und dass sie viel mit Startups machen, das fand ich super, weil ich selber einiges mit Startups zu tun hatte in der Zeit. Und da hat sich das irgendwann so ergeben. Also es war auch keine leichte Entscheidung, zu sagen, ich gehe jetzt wieder in so eine Agentur rein. Mhm. Aber im Endeffekt war das genau die richtige Entscheidung.
Ich wollte gerade sagen, sie ist auf jeden Fall ja sehr bewusst gefallen und nicht von der einen Festanstellung dann in die andere rein, sondern tatsächlich mit ein bisschen Zeit der Reflexion dann auch nochmal dazwischen. Ne?
Ja, genau.
Ja. Und sag mal, Liane, du hast ja auch einen mutigen Schritt gemacht, auch nochmal ganz anders, nämlich nach einer wirklich langjährigen Agenturerfahrung einfach mal raus aus der Branche. Ich will nicht sagen, was ganz anderes gemacht, weil du bist ja zumindest dem Marketing und den kreativen Strategien treu geblieben, aber doch auf die Seite von Snap gewechselt. Wie war das für dich? Also war das, dass man einfach sagt, naja gut, es ist gleich in Grün, nur jetzt von der anderen Seite? Oder war es tatsächlich auch ein Stück weit für dich ein völlig neuer Erfahrungshorizont, Paradigmenwechsel?
Nee, das war ein absolut neuer Erfahrungshorizont. Klar gab es bestimmte Parallelen, aber es war, also es gab natürlich nochmal einen ganz anderen Fokus. Man ist viel tiefer auf, sag ich mal, einen Kanal eingestiegen, hat sich wirklich mit der Zielgruppe auseinandergesetzt und eben hat die Formate in- und auswendig kennengelernt. Darüber hinaus war es halt eben auch so, dass man, sag ich mal, viel tiefere Insights bekommen hat, das eigentlich nur so auf der inhaltlichen Ebene. Ne? Und dann ist es natürlich aber auch als, sag ich mal, Company, die ihr Headquarter in L.A. hat und eher amerikanisch, englisch geführt ist, nochmal kulturell ganz anders. Also da lernt man sehr, sehr viel interkulturell dazu, viel zu Prozessen, wie man auch Prozesse entwickelt. Also Snapchat ist in der Zeit, in der ich da war, irgendwie von 2000 auf 4000 Mitarbeiter gewachsen. Das waren auch echt nochmal Schritte, wo man gemerkt hat, das wird jetzt wirklich professioneller. Und da irgendwie mitzuerleben, wie diese Prozesse eingeführt worden sind, also wie zum Beispiel die Erstellung von Werten und wie das beispielsweise in Performance Reviews eingebunden wurde, das war sehr, sehr spannend. Genau, darüber hinaus waren wir eine Matrix-Organisation und ja, ein kleiner Insight nebenbei, so viele E-Mails habe ich noch nie im Leben an einem Tag bekommen wie bei Snapchat.
Gibt es eine große Kopie-Philosophie, oder?
Nee, man ist einfach aus so vielen Threads eingebunden. Es ist wirklich eine sehr, sehr viel größere Geschwindigkeit. Es sind viel mehr kleinere Jobs. Ich habe teilweise parallel an 25 Jobs gearbeitet. Und da kriegt man halt einfach super viele E-Mails. Man kriegt eigentlich auch 24 Stunden lang E-Mails, weil man halt, wenn Europa, sag ich mal, vorbei ist, dann Amerika startet. Und man lernt sehr stark zu filtern und sich auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren und alles, was überflüssig ist, auszublenden.
Und was war für dich die größte Motivation, zurückzukehren in die Agenturbranche? Wo hast du gesagt, das sehe ich jetzt, begreife ich auch als echte Chance, dafür schlägt mein Herz?
Als du mich getroffen hast.
Natürlich.
Absolut. Ruhig mal öffentlich. Als ich Fabi getroffen habe das erste Mal, hat er mir erzählt, was sie bei Colerebe alles machen. Und ich hatte das tatsächlich schon vorher auch gesehen. Ich war nämlich vorher das Jahr in der DDR-Jury und habe die Arbeiten gesehen, ohne dass ich wusste, dass sie wirklich von Colerebe sind. Und das waren wirklich die Arbeiten, die mir aufgefallen sind, kreativ. Wo ich dachte, boah, das ist echt richtig cool. Ich fand, das war so ein bisschen substanzieller und auch, ich war in der Social-Media-Kategorie auch irgendwie durchdachter und wirklich sehr smart umgesetzt und auch die Craft war super. Deshalb kannte ich diese Cases und hatte schon im Kopf, boah, das ist irgendwie kreativ sehr cool. Dann generell habe ich total spannend empfunden, was sich irgendwie so im letzten Jahr alles in der Branche bewegt hat. Natürlich das Thema Corona-Lockdown hat die digitale Facette sehr angekurbelt und mein Herz, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, schlägt unter anderem auch für das Digitale, natürlich irgendwie immer aus der Marke heraus gedacht. Und dachte, boah, also jetzt da wieder einzusteigen und auf die Themen einzusteigen, da entwickelt sich gerade total viel und es gibt so viele neue Innovationen, neue Denkansätze, da habe ich irgendwie Bock drauf und das war auch ein Grund für mich. Und das Dritte ist, ich fand die Kombination von Colerebe mit Accenture Interactive super spannend, weil sich dadurch eben neue Türen öffnen, beispielsweise mit Sina Schrader oder Fjord zusammen zu kollaborieren und gemeinsam Projekte zu machen. Und das fand ich super interessant und auch als Agenturmodell spannend, in welche Richtung sich das bei Colerebe entwickelt. Und das waren so die drei Themen, warum ich mich entschieden habe, wieder zurück in die Branche zu gehen.
Auf jeden Fall eine wunderbare Entscheidung, weil ich mich auch freue, dich als GWA-Vorstandskollegin jetzt zu haben, irgendwie rund um den Effi. Das ist super. Du hast gerade eine Steilvorlage geliefert. Ich hatte eigentlich vor den Punkt, wie soll ich sagen, höflich, wie ich bin, erst an Stelle 2 anzusprechen. Aber jetzt gehe ich einfach direkt drauf rein, weil ich glaube, das ist was, was uns alle umtreibt und interessiert natürlich die Frage, wie geht denn das, wenn so eine im positiven Sinne auch traditionsreiche Kreativagentur wie Kolle Rebbe plötzlich Teil eines, ich sag mal, IT-Beratungsnetworks wie Accenture ist. Wie groß war tatsächlich der Kulturclash? Ich meine, Fabi, du warst ja beteiligt, du kennst ja die Phase der Anbahnung und all das. Wie groß war eure Befürchtung und wie viel davon ist eingetreten?
Wir sind auch mittendrin in diesem Clash. Ne? Mhm. Also es war damals, wenn man ein bisschen zurückgeht, bei uns standen die letzten 15 Jahre, standen ja irgendwelche Leute bei uns im Konfi mit ihren Geldkoffern quasi so von großen Werbeholdings. Und die haben wir dann immer, weil Stefan Koll ja auch ein höflicher Mensch war, die alle immer reingelassen, sich mit denen unterhalten. Aber es war immer klar, das interessiert uns nicht so richtig. Aber uns war auch klar, dass wir, wenn wir so zukunftsfähig bleiben wollen und auch weiter wachsen wollen, dass wir uns schon verändern müssen. Und dann haben wir irgendwann über Mathis Schrader eigentlich kam der Kontakt, haben wir dann uns mit Accenture mal zusammengesetzt und geguckt, was die eigentlich so vorhaben. Haben vorher natürlich mitgekriegt, dass die mit Kamerama, dass die Kamerama akquiriert haben, was eine ganz tolle englische Agentur ist. Und haben dann so diesen Gesprächen gemerkt, dass das so ein, dass wir da nicht irgendwie eine von vielen Kreativagenturen jetzt sind in so einem Sammelsurium, sondern dass da wirklich so eine Philosophie dahinter steckt, die wir einfach richtig fanden. Mhm. Ich habe da ehrlich gesagt auch zum ersten Mal von Accenture was mitgekriegt, dachte vorher irgendwie, wenn mir das einer gesagt hätte, ich dachte, das wäre eine große Versicherung oder so. Und dann zog sich das ja auch sehr lange, die Gespräche. Da war dann der anfangs waren die mit Stefan noch, dann ist Stefan ja leider verstorben plötzlich. Dann haben wir das natürlich auch auf Eis gelegt und gesagt, ey, wir müssen uns erstmal sammeln und irgendwie schütteln.
Absolut verständlich, ja.
Und irgendwann haben wir dann die Gespräche wieder aufgenommen, weil wir auch gedacht haben, ey, das ist auch in seinem Sinne und einfach für die Agentur das Richtige, das weiterzuführen. Und haben uns halt immer näher kennengelernt und besser verstanden, was wir eigentlich wollen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also es gibt, wenn du diesen Clash ansprichst, das hast du natürlich. Ne? Also ich habe auch so immer so Momente, wo ich denke, wieso bin ich jetzt hier mit 30 Leuten in einem Call, obwohl ich das eigentlich auch zu zweit klären könnte. Und was machen die anderen 29 genau? Mhm. Das sind immer so Sachen. Oder auch so Prozesse, das betrifft mich als Kreativen deutlich weniger, aber ich merke so, also HR und IT und Controlling, für die ist das natürlich, das sind natürlich andere Themen, ne, die für die oder die auf für die auf die auf einmal einprasseln, wo du auch klar oft genug denkst, das hat 25 Jahre super funktioniert, warum sollen wir das jetzt ändern? Ne? Aber es ist auch klar, dass man dass was passieren muss, wenn man so zusammengeht. Aber der, was wirklich gut funktioniert, ist, dass wir immer mehr lernen, wie wir miteinander arbeiten und dass man auch merkt, wie diese Vision so zum Leben erwacht. Ne, weil immer mehr von dem, was wir uns damals so erhofft hatten, davon passiert jetzt langsam. Es dauert viel länger, als ich dachte. Da bin ich auch ungeduldig. Ich habe eigentlich gedacht, komm, nach einem Monat machen wir die ersten großen Dinger zusammen. Das dauert schon deutlich länger. Weil auch beide Seiten verstehen müssen, wer kann eigentlich was genau, was machen wir und was machen die eigentlich so den ganzen Tag beruflich.
Und wenn du die Vision ansprichst, Fabi oder auch Liane, was ist so die Vision, die ihr aus der Verbindung Accenture und Kolle Rebbe hattet, immer noch habt und woran ihr arbeitet?
Es ist, also was uns mehr und mehr gestört hat, war, dass wir so diese Kampagnentypen nur waren. Ne, also du bist irgendwann, es wird so ein Produkt entwickelt oder eine Marke entwickelt und irgendwann kommen wir ins Spiel und sagen, okay, wir sind jetzt, machen jetzt die Kampagne dazu. Und wir wollten eigentlich immer schon viel früher einsetzen und auch mit anderen Menschen vorher schon sprechen und raus so aus diesem Silo-Denken, ne, was ja einerseits bei Kunden existiert, andererseits aber auch bei Agenturen. Und was uns halt so gereizt hat, war, dass wir von Anfang an dabei sein können, wenn es darum geht, ein neues Produkt zu entwickeln und wir von Anfang an schon so quasi den kommunikativen Hebel mit einbauen können und das so in Experiences gedacht wird, das ist auch so ein beknacktes Buzzword eigentlich, ne? Aber es stimmt halt genau. Also dass einfach so ganzheitlich gedacht wird, überall, wo ich mit der Marke in Berührung komme, das alles ist Kommunikation. Und das ist genau die zeitgemäße Denke, finde ich, die was ganz anderes ist als ich mache jetzt den TV-Spot zum neuen Auto zum Beispiel. Mhm.
Habt ihr denn das, ich meine, eure Position im Accenture-Kosmos ist ja klar, ne? Ihr seid die Kreativschmiede, Kreativagentur, klar, Kreativität weiter definiert als rein auf die Kampagne bezogen. Hat sich für euch im Organisationssetup was verändert, wenn man jetzt mal auf Profile, Kompetenzen, Skills guckt? Also habt ihr auch tatsächlich seit dem Zusammenschluss andere Leute mit anderen Kompetenzen dazugeholt, weil ihr sagt, ja gut, Experiences kreativ zu inszenieren, ist doch nochmal eine andere Aufgabe. Oder ist das ein Teil, der aus dem Accenture-Kosmos dazukommt, also im Sinne der Kollaboration dann auch übergreifend zusammengearbeitet wird?
Also an vielen Punkten stellen wir Teams zusammen, so aus den verschiedenen Gewerken. Da saß jetzt Sinna Schrader oder der Consulting-Bereich von Accenture zum Beispiel oder Fjord auch. Aber bei uns tut sich natürlich auch viel. Also zum Beispiel alleine in der Abteilung, wo Liane jetzt die Liane mit Ralf zusammenführt, ne? Das ist auch schon so ein totaler Umbruch oder kein Umbruch, aber eher so eine Erweiterung von dem Ganzen, was da stattfindet. Aber das kann Liane viel besser erzählen.
Absolut.
Ich verstehe das alles nicht.
Also, nee, also es ist natürlich auch, glaube ich, aber unabhängig von Accenture. Also ich glaube, Accenture, da haben wir natürlich irgendwie das Potenzial, innerhalb der Accenture Family miteinander zu kollaborieren und wirklich ein End-to-End-Experience anzubieten von irgendwie Beratung bis über Produktentwicklung, Service Design, Kommunikation und dann die Umsetzung. Und was sich aber auch schon parallel und unabhängig davon auch entwickelt, ist natürlich auch, dass wir uns digital natürlich weiterentwickeln. Das ist aber auch durch die aktuelle Zeit getragen und generell das Interesse der Kunden, noch viel stärker auf Social Media, Content und so weiter mit Funnel-Strategien zu gehen. Und da bauen wir jetzt gerade intensiv aus. Und können natürlich, das ist das eben das Schöne an Accenture Interactive, auch mit den Kollegen ins Sparring gehen. Also zum Beispiel mit Sinna Schrader zum Thema Daten, wie setzt ihr eigentlich Daten-Dashboards auf und so weiter. Und eben auch Kompetenzen das Team erweitern durch Leute, die dort im Team sind. Mhm. Und das ist echt sehr cool.
Bist du in der Strategie, also sagt ihr, der Fokus ist immer noch Creative Strategist oder habt ihr innerhalb der Strategieabteilung unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, dass ihr sagt, der eine ist eher so der Datenstratege, der andere geht eher wirklich in die Richtung Sprungbretter für Kreative, die anschlussfähig sind, sozusagen zu entwickeln?
Also das ist genau das, woran wir jetzt gerade im Team gearbeitet haben. Wir setzen das bei uns so auf, dass Creative Strategists, also dass alle quasi Creative Strategy machen und alle die Kompetenz ausbilden, quasi wie ein Generalist über verschiedene Themen schauen zu können. Mhm. Und natürlich haben aber verschiedene Leute einen unterschiedlichen Background. Manche kommen eher aus einer Social-Media-Agentur, manche halt eher aus einer, sag ich mal, integrierten, klassischeren Agentur und bringen halt unterschiedliche Werdegänge im Grunde genommen mit. Und meistens ist es aber auch so, dass jemand zum Beispiel, der aus Brand kommt, Lust hat, sich digital weiterzuentwickeln und jemand, der aus digital kommt, Lust hat, sich bei Brand weiterzuentwickeln. Und so bilden wir quasi Generalisten aus, die mit ihren T-shaped Expertisen aber auch bestimmte Aufgaben, sag ich mal, im Fokus lösen können. Mhm. Wir haben jetzt noch zusätzlich ein Creative Data Strategy Team, was wir aufbauen, um da eben auch noch Anknüpfungen zu schließen. Und da ist es uns wichtig, dass wir wirklich die Expertise der Insights quasi mit integrieren, weil was wir irgendwie auch aus der Vergangenheit bemerkt haben, ist, dass es nicht reicht, einfach einen Analysten zu haben, der Daten analysiert, sondern man wirklich die strategische und Creative Strategy Brille eigentlich drüber legen muss, damit man wertvolle Insights daraus generiert, weil sonst hat man hinterher einen Haufen an Daten, mit denen man hinterher nichts verwenden kann. Das muss trotzdem abgeleitet werden. Und so ist es im Grunde genommen, wie wir es aktuell aufbauen. Mhm.
Ist super spannend. Ich glaube auch super relevant, dieser Datenpunkt. Und gleichzeitig frage ich mich manchmal gerade auch bei Kreativagenturen, die ihre DNA eben sehr stark in der Kreativität haben, wie stark sind die Abwehrreaktionen gegen Data tatsächlich, ne? Das ist ja immer, man kennt ja diesen Spruch, we embrace data, ja? Na klar, weil sie bringen kluge Insights, aber ist es bei euch, also habt ihr das gemerkt, so im Sinne der Beharrungskräfte? Manchmal sagen ja die Kreativen, ja komm, ich habe aber eine geile Idee, lass uns damit starten. Gibt es dieses gesunde Bauchgefühl trotz Daten immer noch? Oder wie geht ihr damit um?
Ich glaube, da muss man auf den Punkt zurückgehen, den du gerade genannt hattest, nämlich schlaue Insights aus Daten zu generieren. Das ist ja einfacher gesagt als getan, weil ich glaube, wenn man beispielsweise Kreativen einfach nur Daten vorlegt, ohne die abzuleiten, dann kommt eine Abwehrreaktion, weil man, aber das muss ich auch aus Strategensicht sagen, wirklich nicht besonders viel damit anfangen kann. Man braucht immer einen Kopf, der daraus etwas Sinnvolles generiert aus Daten, sonst bringen die Daten nichts. Und was wir jetzt auch gerade auf aktuellen Projekten merken, ist, dass unsere Kreation super offen ist, wenn wir diese entsprechenden Ableitungen haben.
Und habt ihr, wenn man jetzt mal so über Datentöpfe spricht, ich meine, Accenture verfügt natürlich bei ihren Projekten selbst, die machen ja dann wirkliche Datenstrategien, setzen Cubes auf und sind da wirklich ganz, ganz tief drin in der originären Datenstrategie. Bei euch ist es ja wahrscheinlich so, dass ihr sagt, das eine sind natürlich Social Listening Tools, das andere sind aber auch Performance Datas, die ihr über die Kampagnen einsammelt. Also über was für eine Art von Daten oder auch Datenquellen sprechen wir oder mit welchen arbeitet ihr?
Also das sind ganz unterschiedlichste, die wir aufgebrochen haben über Markt, Marke, Menschen und Media und quasi mit diesen verschiedenen Foki, sagt man im Plural, ne?
Glaube ich. Habe ich auch noch nicht gehört, aber bestimmt.
quasi einmal wirklich die Tools auch gescreent haben, dass sie uns dann Mehrwert liefern. Also das geht irgendwie von Social Listening Tools wie beispielsweise Radially über GWI, was ein Tool ist, wo man halt noch tiefere Zielgruppen-Insights zum Mediaverhalten beispielsweise finden kann, bis hin zu, sag ich mal, reaktiven Tools wie Opinio, wo man halt eben eine Live-Abfrage machen kann, bis hin zu SEO-Moz, wo man Keyword-Analysen mitmachen kann. Also das heißt, da sind wir relativ breit aufgestellt, aber natürlich immer mit dem Ziel, dass das einen Mehrwert für unsere Kreation hat und natürlich irgendwie uns hilft, bessere Kommunikation zu machen. Das ist natürlich immer das, was am Ende des Tages unser Ziel bei der ganzen Datenanalyse ist.
Das Mehrwert heißt, für die Kreation ist sowieso das beste Ziel, was man haben kann, generell.
Genau.
Natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich bei dir, Fabi. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Herausforderung, innerhalb von Collerebbe mit neuen sage ich mal, irgendwie Spezialkompetenzen umzugehen, irgendwie dieses Wissen auch in die Teams zu bringen und gleichzeitig auch mit doch so ein bisschen kreationsfremderen Gewerken zusammenzuarbeiten, wie sie dann zum Beispiel im Accenture Network oder im Kosmos sozusagen stattfinden. Alle Welt redet von Kollaboration, alle haben das Gefühl, sie müssen das irgendwie machen, weil das jetzt ja auch opportun ist, up to date, aber irgendwie nervt es sie trotzdem, weil am liebsten würde doch jeder sein Ding machen und seinen eigenen Umsatz nach Hause fahren. Wie organisiert ihr Kollaboration bei euch? Wie tief steckt es möglicherweise auch in euch schon ohnehin drin, also Bestandteil der DNA?
Also wir haben das zum Beispiel bei Lufthansa, was ja unser größter Kunde ist, arbeiten wir traditionell immer mit mehreren Agenturen zusammen. Ne? Also sei es irgendwie Elbkind als Social Agentur, DDB, die sich um Below the Line kümmern und Mindshare als Media. Also wir haben immer so verschiedene Gewerke zusammen, mit denen wir auch gemeinsam dann die großen Kampagnen und Strategien entwickeln. Das funktioniert, glaube ich, auch nur so gut, weil, wie du gesagt hast, weil das bei uns in der DNA ist, weil wir nicht so eine Wir-beißen-alles-weg-Agentur sind. Sondern weil es irgendwie uns im Endeffekt schon darum geht, das beste Ergebnis für den Kunden hinzukriegen und ziemlich eitelkeitsfrei sind. Und deswegen geht das ganz gut. Aber was natürlich die Sache leichter macht, ist, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die wirklich originär zur Familie gehören. Ne? Also wenn du mit Sinna Schrader Projekte machst zum Beispiel und sowas und weißt, das ist die gleiche Company, das macht es teilweise dann auch ein bisschen leichter.
Und trotzdem hat man wahrscheinlich auch immer wieder, wie soll ich sagen, Reibungsverluste durch unterschiedliches Verständnis. Wie laufen Projekte ab, Prozesse? Meinen wir dasselbe, wenn wir von Konzept oder Schulterblick sprechen? Was sind auch so einfach Werte, ne? Weil das ist ja immer ein Stück der Kultur, die man in so eine Zusammenarbeit auch mit reinbringt.
Ja, genau. Oder auch überhaupt zu verstehen, was können die anderen eigentlich, ne? Oder was können wir? Also ich saß auch schon in Meetings drin, wo ich dachte, ich spreche jetzt mit dem Kunden, der irgendwie eine neue riesige Markenkampagne haben will. Und dann begrüßt er mich und sagt, ganz toll, dass Sie uns heute mal erzählen, was Sie alles im Bereich E-Commerce machen. Und dann täusche ich mal so einen Internetabbruch vor oder freeze für mehrere Minuten, so pantomimisch.
Fabi, du hast, das finde ich übrigens total menschlich und ich finde es ja auch toll, dass man als Geschäftsführung selbst sich jetzt in diesen Zeiten immer wieder in Situationen wiederfindet, wo man sagt, weiß ich auch nicht. Das finde ich, macht es irgendwie sympathischer und auch
authentisch. Aber jetzt kann ich wenigstens sagen, ich weiß es nicht, aber ich kenne jemanden,
der eben weiß. Genau. Und sag mal, das Onboarding, ich nenne es jetzt mal Onboarding, als ihr zusammengefunden habt und genau dieses Wissen, vor allem bei denjenigen, die auch Kundenkontakt haben, herzustellen. Also wenn Kolle Rebbe wüsste, was Accenture alles kann, so wie habt ihr das, wie seid ihr das angegangen? Oder auch andersrum, wenn Accenture wüsste, was Kolle Rebbe alles kann?
Also du, in der Theorie funktioniert das alles eher so mäßig, haben wir gemerkt, du musst halt Projekte zusammen machen. Mhm. Dadurch schnallst du halt richtig, was die anderen so machen, und dieses Fremdeln hört auch ein bisschen auf. Weil ich meine, klar, bei uns gab es auch Vorbehalte, ne? So Unternehmensberater, du denkst du zuerst, gut, wir sind jetzt 250 Leute, dann gucken sich unsere Bücher an, dann sind wir noch 140, ne? Weil das ist ja der Job von denen. Also so denkt man ja erstmal irgendwie so, das versteht man unter Consultants im ersten Moment, oder? Mhm. Und dann hat man, also ein gutes Beispiel war zum Beispiel der BMW-Pitch, ne, den wir dann, das Mandat ja leider nicht gewonnen haben, aber da saß bei uns ein ganzes Stockwerk bei Kolle Rebbe, saß voll, da saß dann 60, 70 Leute aus den verschiedensten Gewerken, und ich bin davon durchgegangen und dachte, wie soll das denn funktionieren? Die sprechen doch alle gar nicht die gleiche Sprache, so, ne? Und dann hat sich dabei so eine Energie entwickelt und da hat man zum ersten Mal gemerkt, dass es echt, also was das für eine Kraft hat, die da drin steckt, ne? Und was für Dinge wir können, die jeder von uns einzeln nie im Leben könnte, ne? Das war total beeindruckend. Also ich habe vieles davon auch gar nicht verstanden, was aber auch total egal ist, weil einfach genug Leute rumliefen, die es verstehen, und gemeinsam ergänzt sich das dann so, ne? Und das war echt schon, das hat auch viel gemacht bei den Leuten, von denen sie beteiligt waren. Also ich hätte im Nachhinein hätte ich allen 250 bei uns gewünscht, dass sie alle da beteiligt gewesen wären, weil man dann einfach noch so ein besseres Verständnis dafür kriegt. Mhm. Aber es ist so dieses, man muss zusammen an konkreten Sachen arbeiten. Das ist absolut so das beste Onboarding. Alles andere ist nur Theorie und alle denken, ah ja, habe ich verstanden, aber eigentlich hat man es nicht so richtig verstanden.
Ja, da bin ich total bei dir. Das ist ja auch immer wieder die Erkenntnis, man denkt, man hat irgendwas kommuniziert und nachher bekommt man von der Mannschaft gespiegelt, ja, das wussten wir gar nicht. Und dann sagst du, aber habe ich doch gesagt, aber das haben wir nicht so verstanden. Also das finde ich ist auch nochmal ein gutes Learning, und bei dir oder bei euch dann erweitert ins Tun zu kommen, um es dann auch wirklich zu erleben. Ja, das ist dann ja quasi eure interne Experience, was das Thema, was das Thema angeht. Ja, total gut. Wenn man jetzt mal so auf die Struktur guckt, weil das, was du gerade beschrieben hast, da saßen wirklich viele Menschen auf einem Stockwerk, haben zusammengearbeitet, gerade in so einem Prozess mit unglaublich viel Druck, weil es ein wichtiger Pitch ist, es besteht Zeitdruck, gleichzeitig hat man viele Experten. Mein Bauchgefühl sagt mir, da kann man nicht wahnsinnig viel Hierarchie gebrauchen. Oder möglicherweise doch, um eine Richtung vorzugeben. Und Liane, du hast ja auch am Anfang gesagt, aus deiner Nicht-Agentur-Zeit hast du durchaus auch Matrix-Organisationen kennengelernt. Eine hohe Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist ja auch was, was uns alle in Zukunft beschäftigt, ne? Wir kommen ja aus der Agenturwelt, die sehr stark so in Wasserfallprozessen gedacht hat. Und jetzt kommt erstmal das Creative Brief, dann machen wir das Group-Konzept. Und dann deklinieren wir über die ganzen Kanäle so durch. Ich könnte mir vorstellen, erstens überhaupt durch eure Transformation und Digitalisierung, aber auch Accenture, verändern sich so Arbeitsprozesse, Teamstrukturen auch. Wenn ihr jetzt an eure eigene Transformation denkt, habt ihr da eine Vorstellung, wo ihr vielleicht mal landen werdet oder was euer Ziel ist? Wie viel Command and Control Hierarchie braucht die Agenturwelt künftig?
Also was wir trotzdem merken, man würde jetzt am liebsten sagen, so, wir sind alle gleichberechtigt und alle haben gleich viel zu sagen. Da merken wir allerdings, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Also das ist schon so, dass es muss klar geregelt sein, Kollerebbe ist im Lead und führt diesen Prozess, ne? Oder Sinaschrader ist im Lead und führt das, ne? Weil sonst, wenn man das nicht klar regelt, dann denken alle irgendwie, sie können jetzt irgendwie was machen und bestimmen, oder noch schlimmer, keiner fühlt sich richtig verantwortlich. So, also ich glaube, dass so eine, zumindest so eine Projekthierarchie ist total zwingend.
Mhm. Also einer ist Project Owner, sage ich mal, und gibt damit oder trifft dann auch am Ende die Entscheidung, um ganz klar zu sagen, das ist die Richtung, ne? Und wenn wir jetzt mal auf Kollerebbe gucken, sozusagen auf euch als Agentur, weil es ja auch um die Zukunft der Agenturen geht, wie seht ihr das? Also unsere Aufgabe ist ja, das merken wir, glaube ich, auch alle im täglichen Tun, wir müssen immer schneller werden, es wird immer komplexer. Früher war möglicherweise die Geschäftsführung noch in der Lage, jedes Projekt zu kennen und auch projektspezifische Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wenn welche von uns da noch tief drinstecken, merken sie, dass es nicht mehr leistbar ist und dass es gleichzeitig auch viele Menschen gibt, wie du vorhin gesagt hast, Fabi, die es viel besser verstanden haben oder einfach verstehen und wir eben nicht, weil wir auch gar nicht die Zeit haben, in jedes Thema einzutauchen. Was ist eure Meinung? Gar nicht, also muss ja nicht auf Kollerebbe auch bezogen sein, sondern so grundsätzlich Agenturbranche, wie wir auch das Thema Organisation, Strukturen, vielleicht auch Prozesse neu denken müssen für uns.
Ja, also ich glaube, es muss auf jeden Fall mehr Richtung Eigenverantwortung gehen. Nochmal zum Thema Hierarchie. Ich glaube, man muss die Hierarchie wirklich aufteilen, ne? Also es gibt halt einmal die Hierarchie, spricht jetzt, sag ich mal, der oberste Chef mit dem Praktikanten, dürfen die gemeinsam essen gehen. Da würde ich sagen, die Zeit hat sich so entwickelt, dass man das mittlerweile machen kann. Aber dann wiederum Hierarchie im Sinne von Entscheidungen zu treffen. Da, glaube ich, braucht man jemanden, der für verschiedene Themenbereiche ganz klar einen Hut auf hat, weil sonst kommt es zum Kuddelmuddel und man hat irgendwie so, sag ich mal, mittelgute Lösung, die weder A noch B irgendwie wirklich repräsentiert. Und ich glaube, dass im Sinne von Entwicklung es halt eben total wichtig ist, auch jungen Leuten Eigenverantwortung zu geben. Ich habe das jetzt irgendwie in den letzten Jahren auch gemerkt bei den Junioren, die ich hatte, die, sag ich mal, auch eher aus Gen Z kommen, dass sie das natürlich auch einfordern und sich dann auch gut machen, wenn man denen die Verantwortung gibt. Und das ist aber jetzt unabhängig, sag ich mal, von Kollerebbe und auch unabhängig jetzt quasi von der Agenturbranche, meine Beobachtung, dass das halt wirklich funktioniert.
Mhm. Ich stelle auch fest, Fabi, sag du.
Es ist ja für eine Führungskraft auch ein schönes Gefühl, dieses Nichtwissen, das hat ja was total Positives. Ne, weil sich ja Nichtwissen belastet dich ja auch nicht. Ne, das hat natürlich, ist natürlich Voraussetzung, dass Leute, denen du vertraust. Aber das ist halt auch ganz anders als früher, wo du diesen einen strahlenden Kreativen zum Beispiel an der Spitze hast oder den CEO irgendwo, über dessen Tisch alles lief und sowas. Das ist ja gar nicht mehr möglich, aber es ist das viel zu komplex geworden. Und das finde ich auch total angenehm, weil das einerseits für Leute die beste Chance ist zu wachsen. Das geht nur durch Eigenverantwortung. Und ich finde es total entspannend, dass ich weiß, okay, das ist was ich nicht wissen muss. Mhm. Ich weiß aber sehr viel.
Ja, natürlich, unbenommen, Fabi, das auf jeden Fall. Ich finde das auch interessant, vielleicht auch so aus Gesprächen einmal noch in die Runde gebracht. Man hat ja häufig das Gefühl, ja, jetzt gebe ich denen einfach mal Verantwortung, die rufen ja die ganze Zeit danach und dann sollen sie jetzt mal nehmen und dann sollen sie mal zeigen. Und hier und da nehme ich mich auch nicht aus, ist man dann doch enttäuscht, wenn es nicht klappt. Dann denkt man so, jetzt verstehe ich es nicht. Jetzt hatten die doch die Chance, mal so richtig was mit dieser Verantwortung zu machen und sich da auszutoben. Und wo sind die denn jetzt irgendwie? Oder was ist denn eigentlich aus dem Projekt geworden, dass die da freiwillig aufgezogen haben? Habe ich nie wieder was gehört? Ach so, nee, Kappa, okay, dann hat man es nicht weitergemacht. Also jetzt mal ganz offen gespielt. Mhm, so häufig sieht es ja eben auch aus bei dem Thema selbstständig und selbstverantwortlich. Und gleichzeitig will ich es gar nicht lächerlich machen, weil ich glaube, es ist genau richtig. es gibt eine hohe intrinsische Motivation, gerade auch bei der Generation, die da kommt, selber zu gestalten, nicht einfach alles für gegeben anzusehen. Und meine Erfahrung ist, dass es häufig der Führung gar nicht so stark gelingt, den Rahmen oder die Erwartungshaltung vorzugeben. Also nicht einfach nur zu sagen, ja, dann macht halt, und hinterher zu sagen, ja, das gefällt mir aber jetzt nicht, sondern selber auch wir als Leadership-Team dann auch zu lernen, was brauchen die für Informationen, um selbstständig Entscheidungen treffen zu können. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch eine Transparenz. Also wenn ich mit denen nicht über Budgets spreche, wie kann ich dann jemals erwarten, dass die in Budget agieren und nicht nur ein super geiles Produkt ans Ende stellen? Also ich glaube, das ist auch für uns in der Branche ein Umdenken, dass wir, ne, Fabi, du hast es auch so gesagt, irgendwie, da bin ich nicht selbst belastet. Das gilt ja im Übrigen auch für so wirtschaftliche Themen, ne? Wenn ich das immer nur alles für mich denke, dann denken die, Mensch, jetzt hat die irgendwie schlechte Laune oder warum bedrückt sie das so? War das doch ein schönes Projekt? Aber wenn alle wissen, was da eigentlich auch dahinter steckt, also Wirtschaftlichkeit ist ja eine Seite der Transparenz, aber in so viele Bereiche auch transparenter zu sein und die Mitarbeiter noch mündiger zu betrachten, weil das sind sie, absolut. Und ich glaube, dass Selbstverantwortung gelingen kann, wenn wir insgesamt auch umschalten, was die Führung angeht. Also das ist einfach so, ich finde es so erstaunlich, dass man immer wieder sagt, alle wollen eigentlich das Gleiche und trotzdem gelingt es ganz häufig nicht bei den Feldversuchen, die man macht.
Ja. Das stimmt. Man muss natürlich aber auch Leute mit dem richtigen Mindset einstellen. Ne? Das sind natürlich irgendwie zwei Seiten, die da irgendwie zusammenfinden müssen, um das wirklich ja gut umsetzbar zu machen, glaube ich.
Und ich habe aber auch oft genug das Gegenteil. Ich habe oft genug auch das Gegenteil, dass ich mit, also bei Kreativen, dass ich mit denen jetzt zum Beispiel Jahresgespräch habe oder die mir dann sagen, sie wollen unbedingt mehr Verantwortung haben. Und ich weiß ganz genau, du willst gar nicht mehr Verantwortung. Du glaubst nur, dass das irgendwie, dass du das jetzt sagen musst. Mhm. Na, eigentlich willst du da weiter nur deine Kampagnen machen und einfach nur kreativ sein dürfen. Aber denkst, du musst irgendwie mehr Verantwortung übernehmen, um irgendwie auf dieser Karriereleiter weiter nach oben zu kommen. Ja, also das hat man gerade bei Kreativen auch oft. Zumindest hab ich oft das Gefühl so.
Ja, du hast ja, das fand ich ohnehin super spannend, würde ich auch gerne nochmal darauf eingehen, weil das ja auch ein gewisses Echo in der Branche ausgelöst hat, dieses Thema Fach- und Führungskarriere stärker aufzuspalten, ja. Ne? Weil, wie du sagst, das ist so die Notwendigkeit, das erwarten jetzt alle von mir und wenn ich hier was werden will, dann muss ich mal mindestens 3 Leute führen. Aber genau der Punkt, das wird ja pervertiert, also deine eigene Kompetenz und Fähigkeit gerade als Kreativer, die verlierst du, weil du dann, das hast du glaube ich so schön gesagt, nur noch mit Org-Charts und in 30 Mann-Telcos rumhängst und eigentlich gar nicht mehr kreativ sein kannst, ne?
Ja, genau, das war so ein Thema, was mich immer beschäftigt hat. Das gilt eigentlich für Lianes Bereich genauso, für Strategien und für Berater auch. Ich fand es bei Kreation halt am offensichtlichsten, weil ich es selber mitgekriegt habe oder selber oft genug denke, ich will einfach eigentlich auch nur tolle Ideen haben und nicht über Telefonspinnen hängen. Also es ist so, dieses System ist halt so absurd, weil du eigentlich, wenn du irgendwas, oder wir gehen in diese Branche, kenne ich ja von mir, du gehst da rein, weil du einfach Ideen machen willst, weil du kreativ sein willst. Und je länger man da drin ist und je erfolgreicher man ist, desto weniger darf man eigentlich das machen, warum man diesen Beruf mal gewählt hat. Und das ist halt so absurd. Also du kommst nur voran in diesem System, verdienst nur mehr Geld und bekommst mehr Anerkennung und bessere Titel, wenn du Managementaufgaben übernimmst, die aber nichts damit zu tun haben, was du eigentlich mal machen wolltest. Mhm. Und da gibt's halt vielen Menschen liegt das. Also bei mir war das auch so. Bei mir war das okay, ich mache das auch gerne, mich mit Kunden und Mitarbeitern zu beschäftigen. So. Aber es gibt auch ganz viele Beispiele, für die das einfach auch eine reine Qual ist. Aber sie kommen halt nicht raus aus diesem verkorksten Hierarchiesystem. So. Und das, genau, und da haben wir halt das nach Jahren jetzt mal aufgebrochen, indem wir sagen, du musst nicht Creative Director werden mit Kunden- und Teamverantwortung, sondern du kannst einfach auch ein Top-Kreativer bleiben und dann bist du Creative Principal. Du verdienst aber genauso viel Kohle und hast auch irgendwie das entsprechende Renommee. Und das haben wir etabliert. Und das Problem gibt es in allen Agenturen oder in allen, ich glaube, in allen kreativen Berufen. Und deswegen war dieses Echo auch so groß, glaube ich. Ne? Und wir hoffen natürlich, dass das dass da viele nachziehen. Ich habe dann auch so das Feedback gekriegt, in kleineren Agenturen funktioniert das auch viel besser als in so großen Schiffen wie bei uns. Mhm. Aber da ist es auch, muss es auch möglich sein, weil sonst verbrennt man wirklich auch Talente, muss man sagen. Mhm.
Absolut, weil wie du sagst, so, wenn es einfach Leute gibt, die exzellente Ideen haben, wäre es so schade, irgendwie diesen Strang zu kappen, also und sie auf was zu polen, was sie nur halb gut machen, nur weil sie denken, das wäre der vorgezeichnete Weg. Was ich interessant finde, weil du sagst, und wir haben uns dann nach vielen Jahren auch dazu jetzt mal entschlossen, weil ich glaube, das ist ja schon eben auch tatsächlich ein Bruch mit dem, was man immer gelebt hat und gleichzeitig gibt es vielleicht auch die Sorge bei Mitarbeitenden, dass sie sagen, ja gut, wenn ich dann von Cholerebe weggehe, dann bin ich fast wie gebrandmarkt, weil ich bin ja nur ein Creative Principal, die anderen haben das nicht und dann sagen die, wo soll ich dich jetzt einsortieren? Okay, ja. Du willst keine Führung, ja? Also das ist natürlich deswegen wahrscheinlich auch der Wunsch ist zu sagen, Hauptsache es ziehen wirklich viele mit, damit es nicht so eine Solitärstellung von Cholerebe am Markt ist. Wie habt ihr das eingeführt? Also habt ihr irgendwie das in der Agentur vorgestellt und dann gesagt, jetzt sprechen wir mal mit jedem seniorigeren Kreativen, was seine Perspektive ist? Oder wie seid ihr in die Gespräche oder überhaupt in die Informationen gegangen?
Genau, wir haben das länger vorbereitet und dann auf so einem großen Agenturforum mal vorgestellt, diesen Plan. Und also erstmal rudimentär und dann so weiterentwickelt. Was halt wichtig war dabei, es ist jetzt nicht bei uns jeder Kreative, der keine Lust auf Führung hat, wird automatisch wie Creative Principal, sondern das ist schon ein Titel, der eher selten vergeben wird bei uns, weil die Kriterien dafür sind auch ziemlich hart. Also du musst schon wirklich in einer Disziplin außerordentlich gut sein und auch anderen quasi als Vorbild dienen und irgendwie als Lehrmeister auch in dem, was du besonders gut kannst. Und das sind jetzt nicht irgendwie, davon hätte ich gern 30 in meiner Agentur, aber es sind dann doch eher so 5, 6 erstmal und andere können sich weiterhin entwickeln. Aber es ist, wie du sagst, in dieser, das ist natürlich auch ein Schritt, sowas anzunehmen. Wir haben es ein bisschen leichter gemacht, weil wir auch gesagt haben, du musst, probier es aus, aber wenn du denkst, ich will doch mal lieber Richtung Führung gehen, kannst du einfach auch switchen. Ne? Aber wenn ich jetzt, es gehört auch ein bisschen Mut dazu, wenn ich jetzt irgendwie 5 Jahre bei Cholerebe Creative Principal war und dann will ich zu KNSK gehen zum Beispiel, ne? Und dann guckt Florentin sich jetzt an und sagt, Moment mal, Creative Principal, sowas haben wir gar nicht, du kannst bei uns CD werden, aber du hast ja nie Leute geführt und auf dem Gehaltsniveau haben wir keinen Job für dich. Ne? Das ist das ist eine Gefahr dabei, deswegen hoffen wir, dass sich das schon etablieren wird.
Also ich kann ja nur spiegeln, dass ich das absolut sinnvoll finde. Und ich glaube, es ist, wie du sagst, ne, wenn man dann wirklich, per se hat man ja erstmal in der Organisation CDs, die in den Rollen sind. Und wenn du dann irgendwann sagst, du hast so jemanden, der wirklich hochgradig exzellent ist in dieser Disziplin, die er da vertritt, das dann zu überdenken, ich glaube, das ist jetzt nichts, also ich kann ja nur von uns sprechen, was man sich jetzt vornimmt und überlegt, wer könnte das sein, mit wem spricht man jetzt, sondern was sich auch ein Stück weit jetzt so aus der Beschäftigung ergibt. Und ihr habt einfach jetzt mal so einen Stein losgetreten, der, glaube ich, zum Denken anregt. Und es geht ja auch immer stärker in das Thema Perspektivgespräche und weniger Bewertungsgespräche. Und ich glaube, da kann man einfach auch super gut das mal antesten und überhaupt auch bei jungen Talenten oder Senioren, ne, die vielleicht noch gar nicht auf dem Sprung wären, einfach mal grundsätzlich besprechen, ist es ein Weg? Dann können wir dir helfen im Sinne auch von Leadership Training und allem, was dazugehört. Wenn nicht, voll okay. Also ich glaube, es geht erstmal um das Mindset, was man auch spiegelt, unabhängig davon, ob man das jetzt schon benennt oder ernennt oder so die Position vergibt.
Ja, genau. Das war Liane ja genauso. Ne? Da hast du auch Leute, denen es total liegt, andere zu führen und auszubilden. Und dann hast du aber auch irgendwie da exzellente Strategen sitzen, die lieber für sich alleine rumprokeln.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich, ist es Gewerke unabhängiger. Aber wo du gerade den Ball zu Liane wirfst, halten wir ihn doch da einmal kurz mit einer Frage oder einem Thema. Liane, das hast du auch selbst mal in einem Gespräch zwischen uns beiden aufgebracht. Das fand ich unglaublich interessant. Du hast von einem Buch erzählt, was du kürzlich gelesen hast. Lemon heißt das.
Oh, vielleicht ja.
An der Stelle auch gleich ein Literaturtipp an alle Interessierten. How the Advertising Brain Turns Sour. ist der Subtitle. Und darum geht's im Prinzip, dass man beobachtet, dass die Werbebranche eigentlich immer stärker left-brain-orientiert agiert, also viel rationaler und viel weniger emotionaler, intuitiv ist. Da ich es noch nicht gelesen habe, sondern es nur auf meiner Leseliste steht, magst du ein bisschen was über die Theorie dahinter erzählen oder die Beobachtung?
Ja, sehr gerne. Den Tipp habe ich übrigens von Roger Schmidt-Hübsch bekommen. Und das ist ein sehr spannendes Buch, was von der IPA rausgegeben wurde und auch quasi Fields und Liz Binet zitiert. Und da geht es darum, dass sie halt sehr, sehr viele Cases analysiert haben. Also sie haben ja eine unheimlich große Datenbank bei der IPA über Cases seit 1990, glaube ich. Und was sie halt herausgefunden haben, ist, dass quasi zum einen Kampagnen natürlich irgendwie viel kürzer geworden sind. Und sie haben halt eben analysiert, so sind diese Kampagnen, die eine Werbeeffektivität haben, eher, sag ich mal, rational oder eher kreativ. Und da haben sie unterschiedliche Determinanten definiert dafür. Also beispielsweise rational wäre halt, sag ich mal, einfach einen Vignettenfilm zu machen, wo man verschiedene Wörter auf, sag ich mal, den Vignetten einblendet, versus ein kreativerer Ansatz ist es wirklich, eine Story zu erzählen. Und so gibt es ungefähr 10 verschiedene Facetten, die sie da halt eben analysiert haben. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass eben natürlich heute nach wie vor kreative Kampagnen besser performen. Und das auch auf die kurzfristigen Kampagnen gesehen, als auch auf die langfristigen Kampagnen gesehen. Und sehr spannend ist dieses Buch, weil es halt eine steile These quasi aufstellt. Und das ist, dass sich diese Gesellschaft generell zu einer Left-Brain-Gesellschaft entwickelt hat. Also dass wir halt viel mehr, sag ich mal, rational denken und so ein bisschen diesen kreativen Ansatz verloren haben. Und man das halt eben auch an der Art der Kreation merkt. Und man aber trotzdem wirklich darauf achten soll, und das ist der Aufruf dieses Buches, dass kreative Werbung nach wie vor in kurzfristigen als auch in langfristiger Kommunikation besser wirkt.
Mhm. Man liest ja nicht mal diese ganzen Bücher. Ich denke mal so, um mich rum sind immer Leute, die Bücher lesen. Ich denke, wann machen die das? Ich bin froh, wenn ich abends eine Folge Love Island intellektuell auf die Reihe kriege noch.
Ja, das war über Weihnachten, da hat meine Mutter auf meine Tochter aufgepasst und hatte sehr viel Zeit.
Du, nee, das wäre das Erste, was mir einfällt, über Weihnachten einfach mal so ein paar Fachbücher weglesen.
Ist doch gut, so zeigt es einfach, dass ihr als Duo auch vielseitig unterschiedlich einsetzbar und interessiert seid.
Aber der Punkt ist, das ist auch was mich total umtreibt, weil ich finde, ich merke das auch bei uns, wenn wir... Das merke ich in unseren Credentials oder wenn wir Kampagnen entwickeln. Ne? Wir werden total rational. Also früher haben wir Leute einfach nur mit den besten Cases weggeballert, ne? mit Kreation, oder du hast Pitches gewonnen mit dem epochalen Film, den du dabei hattest oder so. Ne? Und mittlerweile ist das so, wir sind so mega schlau geworden, alles ist orchestriert und die Assets sind so und so ausgesteuert. Ne? Also auf einmal sind irgendwie so, ich habe das Gefühl, es sind mehr Flowcharts als irgendwie tolle Bilder in so einer Kreativpräsentation drin. Ne? Und ich finde, da muss man echt aufpassen, dass wir nicht vergessen, worum es eigentlich geht oder womit man Menschen begeistert und fasziniert. Ne? Klar ist das ein total wichtiger Part, der Kreation auch viel stärker macht, dieser ganze rationale Part dabei. Aber irgendwie wird mir das alles viel zu sehr überlagert, wozu wir eigentlich da sind. Mhm.
Ja, ich glaube, also ich teile deine Wahrnehmung total. Es kommt sicher aus diesem grundsätzlichen Struggle mit dem ganzen Thema Technologie, Data, Automatisierung. Das ist ja das Feld, wo alle auch das Gefühl haben, nachvollziehbarerweise, shit, da kennen wir uns viel zu wenig aus. Seien es jetzt Kunden, seien es Agenturen und so weiter. Das heißt, es wird relativ viel Gewicht darauf gelegt, weil man sagt, hey, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der sich damit auskennt, der diesen Weg mit uns geht. Und gleichzeitig, wie du sagst, ist es sozusagen, hey, und eigentlich geht es doch darum, dass ihr eine Kreativagentur sucht, die das Beste an Differenziertheit aus eurer Marke und der Kommunikation rausholt. Und das ist dann eher so, ach ja, genau, kreativ solltet ihr übrigens auch noch sein, nachdem ihr all das andere irgendwie abgeliefert habt an Charts. Und ich glaube, das ist wirklich die Gefahr, dass wir als Branche ein bisschen mehr zu Unternehmensberatern im Kommunikationsbereich werden, weil man sich mit all dem auseinandersetzt. Es ist Vielleicht ist es jetzt auch dem Umbruch geschuldet, dass da so ein Fokus drauf ist, aber ich finde diesen Appell total richtig, zu sagen, darum geht's doch, also darum holt ihr uns und nicht irgendjemand anders, der das möglicherweise von der anderen Seite aufzäumen konnte, weil das ist ja irgendwann die Schnittmenge, die dann auch mehrere mitbedienen können. Ja. Und diese originäre Ideenentwicklung und dieses super emotionale Element, das halt nicht. Ne? Das kann eine Unternehmensberatung nicht so eben machen. Oder eine Prozessberatung oder so.
Die Verbindung macht die Magic am Ende des Tages aus, ne? Also das wirklich gut zusammenzubringen, einmal das Rationale mit den kreativen Gedanken, die eher in eine emotionale Richtung gehen, die irgendwie aus dem Herzen herauskommen und eine Story erzählen, das gut zusammenzubringen, das können, glaube ich, nicht viele. Und das ist wirklich das Wichtige irgendwie. Mhm.
Was habt ihr denn das, oder was ist euer Gefühl mit Blick auch auf Pitches oder Neugeschäft? Unabhängig davon, was da geschrieben steht, was man alles machen muss und wie die Bewertung dann sehr rational abgeleitet ist, womit gewinnt ihr die Pitches?
Es ist total unterschiedlich, aber ich glaube, wir würden mehr Pitches gewinnen, wenn wir uns wieder stärker auf unsere tolle Kreation besinnen würden ab und zu. Weniger Kopf und mehr Herz mal wieder.
Mhm. Mhm. Ja, finde ich ein tolles, eigentlich könnten wir jetzt abbrechen. Ich würde sagen, der Satz, der Satz kann einfach mal genauso stehen bleiben. Vielleicht nochmal einen Blick, du hattest ganz am Anfang kurz ein bisschen Startup angesprochen. Was ich da spannend finde, und ihr habt es ja auch in der Vergangenheit gemacht, ist, dass ihr gesagt habt, wir definieren Kreativität nicht ausschließlich als, es wird in eine Kampagne einfließen. Und ihr habt ja vorhin auch gesagt, jetzt ist es breiter gefasst im Sinne der Experience. Würdet ihr auch sagen, Kreativität ist künftig für euch auch durchaus ein Service, ein Produkt mitzuentwickeln?
Ja, unbedingt. Also wir haben das schon in Bereichen gemacht, also zum Beispiel für eine große Bank in der Schweiz, da ging es einfach darum, dass die irgendwie gegen die Fintechs anstinken mussten und irgendwie ein Produkt entwickeln mussten, was einfach auch für jüngere Zielgruppen mal adäquat ist. Und da waren wieder so alle Gewerke involviert. Das war so ein Prototyp eigentlich, ne, wo dann irgendwie alle zusammenkamen und gedacht haben, zuerst wurde es mal von Consulting-Seite überhaupt bewertet, irgendwie, was braucht man denn? Und dann wurde es quasi gemeinsam gebaut und entwickelt, was muss es können? Und dann am Ende kam die Kampagne, aber wir waren schon viel, viel früher drin in diesem Prozess. Und ich finde genau dieses Produkte ist fast der wichtigste Teil von Kommunikation eigentlich. Mhm. Naja, unbedingt.
Super spannend. Ja, ich glaube auch, das motiviert auch die Kreativen, sich sozusagen vom Format irgendwie auch mal zu trennen und einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was könnte eigentlich ein wirklich differenzierendes Angebot sein, was wir aus dem Insight wissen. Weil eigentlich, was können Kreativagenturen extrem gut, ist es sozusagen die Bedürfnisse der Zielgruppen verstehen, sich damit auseinanderzusetzen. Man hat ja auch immer früher gesagt, der Advokat der Zielgruppe. Und das kann sich ja genauso gut auf ein Produkt, ein Angebot, ein Service beziehen, wie eben auf eine Kampagne. Und ich glaube, in Kombination mit dieser Rückbesinnung auf das Gut und den Wert von Kreativität und wenn man dann auch noch schafft, das sozusagen auch auf Vorstandsebene oder bei den CMOs wieder irgendwie klarer zu ziehen. Es gibt ja die anderen auch und das hat seine Berechtigung und so. Aber dass wir vielleicht auch als Agenturbranche wieder stärker auch für den Wert einer Idee vergütet werden, ne? Weil das hat ja häufig auch was mit Honorar zu tun. Da macht man nur noch ganz viel Schwarzbrot und Wegschrubben und Operations, weil man dann sagt, dafür habe ich wenigstens Retainer. Und die Idee, das finden die immer super, dafür lieben die uns, aber die will keiner bezahlen. Das ist ja leider eben auch so ein, oder andersrum, es ist ein Mindshift, den wir, glaube ich, dringend brauchen. Aber da eben als Agenturen eben auch mit einer Haltung und einem geraden Rücken reinzumarschieren und für diese Idee zu kämpfen.
Ja, unbedingt.
Das ist total wichtig. Sag mal eine Frage noch. Wir nähern uns so langsam dem Ende, aber was mich wirklich interessiert, ist das Thema Post-Covid, wenn wir es denn dann hoffentlich irgendwann mal haben. Es beschäftigen sich ja viele mit dem Arbeitskonzept und jetzt hat Kollerebbe, ihr habt das geschildert, ja eine wirklich starke Kultur. Was ist euer Prinzip, eure Überzeugung im Sinne von Arbeitskonzept der Zukunft? Lasst ihr alle remote?
Wir haben, also alle remote funktioniert nicht, weil ich finde, man merkt jetzt schon nach diesem Jahr, ne, also erstmal liegen eh bei den Nerven blank, aber man merkt auch, wie so eine Kultur erodiert. Also wenn du nicht mehr in so einer Gemeinschaft zusammen bist oder allein, wenn du nicht in diesen Räumen bist, du verlierst aber das Gefühl, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen wie so ein, fast wie so ein Freelancer. Mhm. Und für uns ist das total essentiell, dass wir wieder zusammenkommen. Aber was halt auch ganz klar ist, dass wir keine 5 Tage Anwesenheitspflichtwoche machen. Also wir haben, wir werden 3 Tage die Woche in der Agentur sein und 2 Tage kann man arbeiten, von wo man will. Mhm. Und das kann man sich auch frei einteilen, bis auf den Montag, der ist gesetzt für alle in der Agentur. Also dass man wieder diesen einen Tag hat, wo alle mal zusammen sind. So. Mhm. Aber 3 Tage, also das finden wir eine gute Mischung, wo man Freiheit gibt. Es hat ja auch viel, viel Gutes gehabt, diese Zeit, ne? Traut man sich gar nicht zu sagen. Aber es hat ja auch ein paar Sachen angeschoben, die sonst noch Jahre gedauert hätten. Aber deswegen ist so eine 1-2-3-Regel, das ist für uns eigentlich das, was wir für unseren Laden genau richtig finden.
Mhm. Ja, absolut. Ich finde es auch genau richtig. Weil die Agenturbranche natürlich auch sehr über den persönlichen Austausch geht, ne? Und man halt wirklich auch viel Spaß zusammen hat. Und ja, das ist auch was ich persönlich sehr vermisse. Quasi, man hat natürlich auch Spaß über VC, aber es ist natürlich was ganz anderes, als wenn man sich halt irgendwie wirklich in Person treffen kann und mal irgendwo auf die Couch in irgendein Büro geht und einfach mal ein paar Witze macht, ne? Dann aber eben in Kombination Flexibilität zu lassen, die halt total wichtig ist, wenn man beispielsweise Kinder hat oder so. Das ist, finde ich, wirklich optimal.
Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, wer wirklich abgehängt wird, gerade sind Junioren und Praktikanten. Und die kannst du, wenn du sagst, irgendwie wir arbeiten alle nur noch remote und machen, wie wir wollen, das klingt irgendwie cool und zeitgemäß modern, für die ist es total beschissen. Ja, das, weil die einfach nicht in dieses Büro nebenan gehen können und dieses Agenturleben nicht mitkriegen und so.
Ja, ich bin total bei dir. Also im Zweifel als ein Junior-Berater wirst du deinen Beratungschef irgendwie kennen oder Chefin. Und ab und an darfst du mal in die Kreation irgendwas rüberbriefen, was der Kunde irgendwie zurückgespielt hat. Aber du hast keinen Kontakt, kommst hier in Austausch, es macht keinen Spaß. Und ich finde auch die persönliche Seite, die auch ein Teil der Kreativität ist, weil es geht ja einfach um Menschen, die geht total verloren. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir eine viel größere Fluktuation haben werden durch die Leute, die irgendwo hinkommen, aber gar nicht mehr andocken, weil sie das, was die Agentur ausmacht, für die sie sich mutmaßlich entschieden haben, sie das gar nicht spüren können.
Ja.
Ja. Und das wiederum bedeutet ja auch unglaublich viel Aufwand für uns als Agenturen, den du betreiben musst. Dann finden das Kunden wieder blöd, dass der oder die wieder weg ist und so. Also man ist dann wieder viel mehr mit sich selbst beschäftigt und es ist ja eher die Hoffnung, dass man das mal so hinter sich lässt, um mal wieder ans Arbeiten zu kommen nach der ganzen Transformation. Ja. Vielleicht eine Abschlussfrage an jeden von euch einzeln nochmal gestellt, weil ihr habt gesagt, nur die Nerven liegen blank, das war ein hartes Jahr, wir freuen uns, wenn die andere Zeit kommt, nicht zurückkommt, aber eine andere Zeit kommt. Was war für euch so mit Blick auf die letzten 12 Monate im Sinne der Führung die größte Herausforderung? Oder was habt ihr vielleicht auch gelernt, was macht ihr jetzt anders?
Es war, also ich finde, was man vorweg mal sagen muss, ne, das ist echt Jammern auf hohem Niveau. Ne? Also wenn man so Leute sieht, deren Existenz einfach kaputt gegangen ist in der Zeit, da sind wir weit von entfernt.
Mhm. Ne? Stimmt.
Das ist so, da sind wir echt so auf der Insel der Glückseligen, noch, auch wenn es keinen Spaß macht, wirklich. Also ich fand, aus meiner Sicht war das Schwierigste, die Kultur zu bewahren.
Mhm. Mhm. Und ich finde, so sag ich mal, den kontinuierlichen Austausch zu behalten, ohne zu viel Zeit dabei aufzubringen, nur noch in internen Meetings zu hängen, sag ich mal. Aber dabei halt eben wirklich einen regelmäßigen Austausch mit dem Team zu pflegen, mit Kollegen zu pflegen, das ist unheimlich wichtig, dass man das macht.
Mhm. Ja.
Ja, ich teile beides, was ihr gesagt habt. Und ich finde auch diesen Faktor so interessant, dass man das geführt. Kommunikation ist wahrscheinlich das Wichtigste, was man machen konnte und auch jetzt machen kann. Und gleichzeitig aber auch nicht das Gefühl zu haben, wir beschäftigen uns nur mit uns selbst.
Ja.
Und ich glaube, der Grad, der ist total schmal. Und ich glaube, wir alle müssen uns ausprobieren und als Führungskräfte hoffentlich auch immer vermitteln, dass wir selbst lernen, Weil genau so ist es ja. Und ich glaube, ich hoffe, dass die Leute dafür ein großes Verständnis haben, weil für jeden von uns ist es gerade neu und jeder macht am Tag 100 Fehler mindestens, wenn nicht mehr. Mhm. ja, ich teile das Learning absolut. Und ich sage euch beiden vielen lieben Dank für diese tollen Impulse, für eure Gedanken, für den Einblick darin, wo Kohlerebbe steht. Und ich wünsche mir, dass wir hier und da den einen oder anderen Creative Principle mal sehen in der Branche. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sag mir Bescheid, Fabian.
Aber keinen von uns.
Nee. Ist klar. Sag mir Bescheid, wenn die ersten aufpoppen. Das würde mich total interessieren.
Ja.
Danke
euch. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Kim.
Danke,
mir auch.